Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück nach dem schweizerischen Programm und begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 22. Januar 2025. Bergluft macht frei, die Freiheit, die aus den Bergen kommt. Es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, dass die Bergvölker freiheitlicher sind als die Flachländer. Denn in den Bergen ist es sehr anstrengend und schwierig zu leben und über Jahrhunderte war es eine Überlebensfrage, ob sie es schaffen, in den Bergen durchzuhalten. Und die Fürstenhäuser und die Gutbetuchten und die Erlauchten da, die in den Teppichetagen des Mittelalters und der Neuzeit da die Regierungen bevölkerten, denen war das eben viel zu mühsam und darum haben sie natürlich ihren Herrschaftsgriff, die eiserne Klaue dessen, was damals als Staat hätte bezeichnet werden können, darum haben sie das natürlich nicht so sehr anwenden können in den Bergen. Das waren eben immer auch Widerstandsnester da, diese Bergzivilisationen. Und die Schweiz, die hat sich da halten können, auch hat sie sich einen Staat geben können, da diese Eidgenossen, die da in den schroffen Klippen ein Auskommen finden mussten im Herzen Europas. Und aus dieser Bergler-Zivilisation ist dann die Schweiz herausgewachsen und die Schweiz mit ihren ganz eigenwilligen und eigentümlichen und schönen Traditionen. Nichts von dem ist selbstverständlich. Natürlich, die Schweiz ist nicht mehr eine alpine Zivilisation, wie sie das vielleicht vor einigen Jahrhunderten noch deutlicher war, aber ungeachtet all dessen prägt uns das. Und die Neutralität, die uns ausmacht, diese Bodenständigkeit, die Vernünftigkeit, dass man sagt, hält euch fern aus allen fremden Händeln, aus fremden Konflikten, das ist eben auch eine Einsicht, eine Erkenntnis, die in den Bergen gereift ist, nicht zuletzt da im Kanton Schwyz bei Niklaus von Flüe, dem berühmten Einsiedler, der damals den Eidgenossen entsprechend geraten hat und ja auch über die Landesgrenzen hinaus der damaligen Eidgenossenschaft gewirkt hat. Das Vorbild übrigens auch der Bruder Klaus, nicht zuletzt für den bedeutenden deutschen Staatsmann Konrad Adenauer. Also die Bergluft, die Freimacht, die ist wichtig und das prägt natürlich auch das World Economic Forum in Davos, dieses WEF, das immer wieder auch kritisiert wird, aber es ist eben eine gute Sache, dass die Leute miteinander reden, dass sie zusammenkommen. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass man sich in der Schweiz trifft, aber man trifft sich eben in der Schweiz, weil die Schweiz neutral ist und zwingend wieder neutral werden sollte, vollumfänglich neutral. Denn wenn sie neutral sind, dann sind sie für niemanden ein Feind, dann können sie mit allen sprechen, sie sind für niemanden eine Bedrohung, das ist auch für die Wirtschaft ganz etwas Entscheidendes. Ganz anders ist da die deutsche Existenzform. Sie sind natürlich eingeschmiedet in Allianzen, in Militärbündnisse und so werden sie auch wahrgenommen als Vertreter einer Seite in diesen Kriegen und da ist es zum Teil nicht ganz so einfach, die Weltoffenheit auszuspielen. Deutschland ist ein grosses Land, kann sich mehr leisten. Die Schweiz ist ein kleines Land. Wir müssen da höllisch aufpassen. Am World Economic Forum gestern prominenter Besuch aus der Bundesrepublik. Bundeskanzler Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz sind in Erscheinung getreten. Ich habe mich gefragt, ja, was machen die in Davos? Ist doch Wahlkampf. Die sollten jetzt auf einem eisigen Marktplatz irgendwo in der bundesdeutschen Provinz doch Reden halten. Die Leute überzeugen, inspirieren und abzuholen versuchen. Die Garrette ist ja noch nicht geführt, bezüglich des Wahlausgangs. Da muss immer noch gekämpft werden. Aber vielleicht denken die beiden, ja, je mehr Wahlkampf wir machen, desto besser für die AfD. Deshalb verzichten wir. Am besten gehen wir gleich ans WEF. Das ist auch etwas bequemer, da sich in diesem wunderbaren Schaumbad der Weltelite da etwas darzustellen, der internationalen Polyglotten-Konferenzelite gewissermaßen. aufzupassen und da nicht in den Schützengraben zu steigen zu Hause. Aber ich habe mich das schon gefragt und ich bin da nicht der Einzige gewesen. Olaf Scholz mit einem seiner typischen einschläfernden Auftritte, fast schon wieder bewundernswert, uncharismatisch, wie er da auftritt. Natürlich auch Ausdruck der Tatsache, das ist jetzt von außen analysiert, da als Schweizer, als Vierteldeutscher, dass die Deutschen natürlich auch die Nase voll haben, verständlicherweise von charismatischen Politikern und Führungsgestalten. Von einer solchen sind sie ja in den schlimmsten Abgrund hineingeführt worden, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das heißt, man hat da eine Überdosis Leadership, eine Überdosis Charisma oder Pseudo-Charisma gehabt und deshalb natürlich jetzt hier das Gegensteuer dann in der bundesrepublikanischen Politik. Eher graue Mäuse, eher etwas, ja, beamtenhaft wirkende Politiker, Sachpolitiker, ganz nüchtern, die auch auf Pathos verzichten. Die einzigen, die vielleicht in der deutschen Politik immer wieder etwas Pathos gebracht haben, darum sind sie auch so erfolgreich, sind die Sozialdemokraten gewesen oder nachher die Grünen. Die haben dann sozusagen ihren Patriotismus in die Vergötterung der Natur gelegt und aus dem natürlich auch Gefühlsenergien, emotionale Elektrizität gewinnen können. Und auf der bürgerlichen Seite ist man da immer viel nüchterner aufgetreten. Olaf Scholz also mit einem nüchternen Auftritt, um es mal so zu sagen, aber wie er es dann schaffen will, die Wähler noch einmal für sich da irgendwie zu begeistern, jetzt in Anführungszeichen, das fällt schwer sich da vorzustellen. Er hat nicht viel gesagt, was hängen geblieben wäre. Wie soll Deutschland funktionieren? Für mich ist Olaf Scholz einer jener Politiker, die sich da in den Details der Probleme, die sie eigentlich zu lösen hätten, geradezu verstecken. Bis man ihn nicht mehr sieht, ist er da in diesen labyrinthischen Verrenkungen der deutschen Bürokratie verschwunden. Dort scheint er sich wohlzufühlen, auch wie er die Leute anspricht. Das ist alles relativ komplex und manchmal auch verquält, hat man das Gefühl, ja, der erklärt einfach, warum es nicht geht, aber was er eigentlich machen möchte, was er bewegen möchte, da ist wenig zu hören. Man hört auch immer etwas Beleidigtheit jetzt heraus. Ja, die anderen und die haben und das ist doch nicht richtig und die sehen es falsch. Damit kannst du, glaube ich, keine Wahlen gewinnen. Und mit dieser Prognose begebe ich mich ja kaum aufs Glatteis. Dann Oppositionsführer Friedrich Merz mit einem guten Auftritt. Da im Mediengespräch eine halbe Stunde hat da der WEF-Direktor mit ihm sich unterhalten. Viele deutsche Journalisten natürlich haben die Ohren gespitzt, genau zugehört. Merz hat klar gesagt, er wolle die Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit nach vorne bringen. Das sei für ihn das Wichtigste. Jede Maßnahme, die er als Bundeskanzler ergreifen würde, die müsse abgezirkelt sein, die müsse die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken. Da gäbe es schnellere Maßnahmen, längerfristige Maßnahmen. Er wurde dann auch gefragt, ja, wie stellen Sie sich das denn vor, wenn Sie eine Brandmauer haben gegenüber den Rechten und dann mit den Sozialdemokraten oder allenfalls den Grünen wieder zusammenspannen müssen, da sagte Merz, darüber denke er noch gar nicht nach. Für ihn sei nur der 23. Februar entscheidend, dass er dort seinen möglichst großen Eindruck und Abdruck hinterlassen könne. Nachher sehe man weiter. Er glaube, dass die anderen Parteien dann schon kompromissfähig seien, auch die Sozialdemokraten, dass man auf ihn zukommen werde, wenn er da aus einer Position der Stärke heraus Kanzler würde. Das ist seine Position in dieser ganzen Diskussion gewesen. Das hat man ihm ja auch immer wieder vorgeworfen, auch von unserer Seite. Wir haben immer wieder kritisiert, diese Brandmauer. Das bringt ja gar nichts. Und vor allem schneidet er sich da ab von jedem Koalitionspartner, mit dem er den größten Erfolg erzielen könnte. Gegen die AfD, gegen die Rechten hat er dann natürlich auch wieder geschossen. Da gab es keine einzige kritische Gegenfrage vom World Economic Forum. Das ist jetzt wie ein Dogma für diesen Politiker und da manövriert er sich natürlich zwangsläufig in eine unnötig komplizierte Situation. Ich frage mich dann einfach, wie können so erfahrene Politiker wie ein Friedrich Merz dermaßen alternativlos hier in Erscheinung treten? Das haben sie ja bei Merkel immer wieder kritisiert, dass sie sich da mit solchen Alternativlosigkeiten ins Abseits politisiert. Jetzt macht er genau das Gleiche. Ebenso mit der Ukraine, da wurden auch ganz klare Positionsbezüge gemacht. Putin müsse gestoppt werden, Putin dürfe nicht gewinnen. Gut, was das dann in der Praxis heißt, da sind ja die Politiker dann wieder unglaublich flexibel in der Auslegung. Aber auch hier hat er sich, finde ich, unnötig stark festgezurrt. Er hätte ja sagen können, gut, wir sprechen uns mit Frankreich ab, wir sind ein europäischer Partner, aber wir müssen uns ja auch mit Amerika absprechen. Gegenüber Amerika hat er auch schon fast eine kleine Brandmauer errichtet, also keineswegs da eine Umarmung von Seiten des Friedrich Merz jetzt ins neue Weiße Haus. Dabei kommt ja da auch eine Energie, jetzt braut die sich zusammen, die durchaus, ich komme gleich darauf, für Deutschland ja auch etwas Entlastendes, etwas Befreiendes vielleicht mit sich bringt. Da hat er sich eher etwas skeptisch gezeigt, also nicht sehr euphorisch, aber auch nicht jetzt im schroffen Sinne ablehnend, aber da merkt man, da ist noch nicht gewissermaßen ein Herz und eine Seele, also ein Wärmestrom, ein transatlantischer, scheint da noch nicht über den Ozean zu kommen, seit der Donald Trump in der Regierung jetzt der Vereinigten Staaten wieder sitzt. Ich habe mich noch etwas umgehört bei meinen Journalistenkollegen und viele von Ihnen, jetzt eher vielleicht auf der bürgerlichen Seite, so viele von denen gibt es ja nicht, für die ist in der Schweiz der Friedrich Merz doch auch ein Hoffnungsträger. Und ja klar, nach dem Auftritt von Scholz ist es vielleicht nicht so wahnsinnig schwer gewesen, sich da aus bürgerlicher Sicht vorteilhaft abzuheben. Bei Friedrich Merz weißt du einfach nie, ob es dann tatsächlich durchzieht, was er macht. Er hat ja in der Vergangenheit jetzt auch als Oppositionsführer immer mal wieder einen Pflock eingeschlagen, das dann aber wieder rückgängig gemacht, ist wieder etwas zurückgerudert, hat sich dann vielleicht auch geradezu entschuldigt und so weiter. Aber sicherlich von der Ansage war das ein guter Auftritt. Man fragt sich einfach, warum treten die in der Schweiz auf? Die hätten doch in Deutschland genügend zu tun. Ich habe über Donald Trump gesprochen und das ist jetzt interessant, wenn ich da etwas auf die Medienberichterstattung abstelle. In Deutschland, da sieht man jetzt, die Journalisten nehmen Vorstöße von Trump, um damit natürlich auch die Situation in Deutschland zu beschreiben. Wenn man Trump zitiert, ist das heute nicht mehr so toxisch, so gefährlich, wie das noch vor 8 oder 4 Jahren der Fall war. Damals waren ja die Medien eine geschlossene Phalanx. Sie sind es immer noch zum Teil, aber auch da bröckeln die Brandmauern. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Brandmauern haben in einer Demokratie weder etwas zu suchen, noch haben sie in einer Demokratie Bestand. Also jetzt schaut man schon genau, wie Trump sich ans Werk setzt, seine Abschiebepläne, seine Migrationspolitik, die wird jetzt unter das Elektronenmikroskop gelegt und das sage ich Ihnen, das wird sich positiv auswirken. Das hat eine entkrampfende Wirkung. Elon Musk, dass er sich dermaßen für die AfD ausspricht, das hat auch etwas Befreiendes, wobei jetzt versucht man ja Musk wieder mit einem Bild. Ich meine, was ist denn das wieder für einen Gaga-Journalismus? Jetzt haben sie ein Bild gefunden, wo er irgendwie den Arm hebt, jetzt sagen sie, ist das ein Hitlergruß? Jetzt versuchen sie aus Elon Musk einen zweiten Hitler zu machen. Sie müssen schauen, es kommen dann sicher Artikel noch über die Apartheidspolitik. Was hat die Familie Musk in Südafrika getan? Also man versucht ihn jetzt anzuschwärzen, zu delegitimieren, weil den deutschen Journalisten passt natürlich nicht, dass er die AfD verteidigt hat. Und jetzt können sie sich, das ist auch immer wieder interessant, wenn die deutschen Mainstream-Leute, wenn die sich nicht mehr zu helfen wissen, dann greifen sie schnappatmend zu Hitler, dann ist man plötzlich ein Hitler. Das ist gewissermaßen das letzte Verzweiflungsargument, das dann noch in die Runde geworfen wird. Also jetzt versuchen sie, den Elon Musk als Hitler darzustellen. Also Entschuldigung, da ist Entspannung gefragt, da ist Besinnung gefragt. Spinnt ihr eigentlich? Seid ihr nicht mehr ganz normal da oben? Das ist doch auch ein Missbrauch der Geschichte. Häfen am Panama-Kanal in Hongkonger Hand. Ja, das ist eben noch interessant. Trump hat gesagt, wir holen uns den Panama-Kanal zurück, weil die Chinesen ihn faktisch kontrollieren, weil wir das zugelassen haben. Die Geopolitik, meine Damen und Herren. Plötzlich greift man da auch in andere Länder hinein. Bei den Russen hat man gesagt, oh, das ist ganz schlimm, wenn die kommen. Und man hat das dann entsprechend interpretiert, das sei Imperialismus. Ja, das ist eben diese fürchterliche Geopolitik der Raubtierstaaten, die eben ja Reviere haben. Das ist nicht eine Absegnung von dem. Das heißt nicht, dass wir das gut finden. Aber du musst das irgendwo respektieren, du musst das zur Kenntnis nehmen und deine Politik entsprechend ausrichten. Und wenn du in ein Revier eines Raubtiers gehst, dann funktioniert das nur, wenn es schläft oder wenn es auf der Intensivstation liegt oder ein Sanatorium ist, wie in den letzten Jahren in Washington. Aber wenn dann plötzlich einer kommt, dessen Wildnisinstinkte noch einigermaßen intakt sind, ja, dann musst du dich dann eben ganz warm anziehen. Weitere Sanktionen gegen Russland möglich, das lässt einen Rätsel. Was ist denn jetzt mit Trump los? Er hat doch immer gesagt, wir verständigen uns, ich respektiere Putin. Jetzt plötzlich zieht er die Schraube an. Ist das Taktik? Möchte er zeigen, dass er da nicht ferngesteuert ist, aus einer Position der Stärke? Am WEF übrigens wird die These sehr breit und zustimmend diskutiert, dass Trump diesen Ukraine-Krieg mehr oder weniger einfach fallen lassen möchte, um ihn den Deutschen und den Europäern zu überlassen. Das ist eure Geschichte. Wir machen da nicht mehr groß mit. Wir ziehen es zurück, löst das. Und wenn ihr da weiter mit dem macht, hört da selber auf. Wir machen ein bisschen Druck. Aber das scheint jetzt plötzlich nicht mehr so eine Priorität zu sein. Und darüber rede ich übrigens mit Fjodor Lukjanov, dem russischen Strategen von der Higher School of Economics in Moskau, früher ein regelmäßiger Besucher am WEF, jetzt natürlich auch ausgebremst, ausgebrannt, mauert. Sehr interessant, er ist für mich eine der ganz differenzierten, klugen Stimmen aus Russland. Und wir haben uns sehr, sehr ausführlich über Trump, über die Entwicklung in der Ukraine, über die Fakten am Boden unterhalten. Das ist eine Sichtweise, wie Sie sie sonst nicht bekommen in den Medien. Trump lässt die EU alt aussehen, also die Medien, die Deutschen im Banne des neuen amerikanischen Präsidenten, die Wettbewerbs-, die Wirtschaftspolitik, das wird jetzt sicherlich einen Weckruf bringen. Das wird ganz klar die bürgerlichen Kräfte auch in Europa, vor allem auch in Deutschland, beflügeln. Wird Robert Habeck von Trump genug beobachtet? Der Wirtschaftsminister und Grünen-Chef und Kanzlerkandidat stellt sich da in den Talkshows. Auch da der Zauber irgendwie, der ist weg, der Lack ist weg, falls er jemals vorhanden gewesen sein sollte. Nein, er war vorhanden. Die Deutschen, die Wähler haben sich da natürlich auch blenden lassen. Und wir sind sehr gespannt, wie der da weiter macht. Ein schwerer Schlag für die Weltgesundheit, auch interessant. Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO. Diese WHO, die ist mir auch unheimlich. Ich finde das ganz schlecht, wenn solche internationalen Organisationen tief in die Länder hineinregieren. Trump geht jetzt raus. Ich würde das der Schweiz auch empfehlen. Da sollte man wirklich Abstand halten. Jetzt interessant, also Sie merken, dass disruptive Elemente, da jagt sich ja ein Vorstoß nach dem anderen. Jetzt ist der Moment erreicht. AfD-Verbot soll da doch noch in Deutschland diskutiert werden. Ich glaube nicht, dass das Bestand haben wird. Das wäre das Dümmste, was man überhaupt nur machen könnte, auch als AfD-Gegner. Es ist einfach dumm und es ist undemokratisch und es ist auch beunruhigend, dass sie dermaßen auf Kritiker losgehen, da in der Bundesrepublik. Das zeigt eben auch, wie abgewirtschaftet diese politischen Mainstream-Milieus sind. Dieses Balsaholz, dieses faulige Balsaholz, das jetzt zusammenklappt und zusammenbröselt. Und das Einzige, was sie noch können, das sind so Verbote, aber sie sind eben auch zu schwach dafür. Es ist wirklich interessant, das ist ein kollektiver Schwächeanfall beziehungsweise eine Kollektivschwäche einer Politik, die sowieso nie Bestand haben konnte, meine Damen und Herren. Das löst sich jetzt auf und mit der Brise aus Washington wird das vermutlich noch etwas schneller gehen. Wir leben in Zeiten, wo es schwierig ist, Prognosen zu geben. Es kann sich sehr schnell etwas ändern. Schauen Sie nach Amerika, vor wenigen Jahren hätte niemand auf Trump gewettet. Jetzt ist er wieder Präsident. Das unglaublichste Politiker-Comeback in der Menschheitsgeschichte, könnte man vielleicht fast sagen. Zumindest seit Journalistengedenken ist mir da nie etwas Spektakuläreres, Unglaublicheres untergekommen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen und zuversichtlichen Tag.